Grüß Sie, mein Gast heute ist der Politiker Christoph Leitl. Herr Leitl, welche Begriffe fallen Ihnen als erstes ein, wenn Sie Europa hören?
Zukunftsversicherung und Zukunftschance, vor allem für die nächsten Generationen.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Christoph Leitl, Politiker mit Hausverstand.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Leitl.
Ich freue mich sehr. Ich bin Bayern sehr verbunden und habe in der Oberösterreichischen Landesregierung hervorragend mit Bayern zusammengearbeitet. Dieses Land war mein Vorbild auch für die oberösterreichische Landespolitik.
Also, nach diesen Elogen dürfen Sie bleiben, dann machen wir halt die ganze Stunde. Einverstanden. Übersetzen Sie uns das aber doch bitte schön trotzdem, was wir da gerade hatten. Politiker mit Hausverstand, weil ja die Bayern, die näher an der österreichischen Grenze wohnen, kennen den Begriff Hausverstand, aber Würzburger oder Coburger im Zweifel nicht.
Aber ja, Hausverstand ist das, was der natürliche Menschenverstand einem mitgibt, wo man nicht viele gescheite Bücher lesen muss, um die Weisheit von sich zu geben, sondern wo man normal redet, wo man mit einfachen Leuten redet und sich verständlich ausdrücken kann und sie auch überzeugen, vielleicht sogar begeistern kann, zum Beispiel beim Thema Europa.
Und warum scheint dieser Hausverstand in der Politik oft zu kurz zu kommen?
Weil das Denken zu kurzfristig ist. Man schaut ängstlich auf die Schlagzeilen des nächsten Tages und weil auch die Kultur eine andere geworden ist. Früher hat es noch Handschlagqualität gegeben. Ja, man hat auch seine Auseinandersetzungen gehabt, gar keine Frage. Aber man hat sich dann auf ein Bier zusammengesetzt und hat das Gemeinsame auch immer im Auge behalten. Heute ist Respekt und wechselseitige Wertschätzung doch über weite Strecken abhanden gekommen.
Früher war alles besser?
Nein, das kann man sicher so nicht sagen. Aber nicht alles, was in der heutigen Zeit unter moderne Entwicklung subsumiert wird, ist deswegen auch besser.
Mhm. Politiker, haben wir gerade gehört, eigentlich auch falsch, weil eigentlich müsste es Ex-Politiker heißen mit 75, oder? Oder welche Ämter haben Sie noch inne?
Nein, ich war immer Unternehmer und bin es auch heute noch. Mhm. Als zweites war ich in der Oberösterreichischen Landesregierung, da habe ich Politik gestaltet als Wirtschafts-, Finanz- und Europalandesrat.
Und als Nachahmer von Bayern.
Und als Nachahmer von Bayern und ein kleines Auge auch auf Baden-Württemberg. Mhm. Aber das, was ihr Wissenschaft, Forschung gemacht habt, das, was ihr in internationalen Auftritten gemacht habt, das war für mich immer ein Vorbild. Und ich habe immer gesagt, das will ich im Maßstab 1:10 in Oberösterreich nachmachen. Und das ist gelungen nach einer sehr, sehr schwierigen Zeit, Anfang der 90er Jahre mit der Strukturkrise der Industrie. Und im Jahr 2000 waren wir unter den Regionen Europas im vorderen Feld. Und das ist gelungen und auf das bin ich stolz.
Die Älteren erinnern sich noch an die Ursprungsfrage, die vor dieser Antwort kam. Das war nämlich die, welche Ämter, unabhängig vom Unternehmertum, und ob überhaupt welche Sie im Augenblick noch innehaben mit 75.
Ich bin dann in die Wirtschaftskammer Österreich und in den Österreichischen Wirtschaftsbund. Das ist so eine Art Mittelstandsunion. Und ich bin dann in die Europäische Wirtschaftskammer als Präsident und heute bin ich in diesen beiden Wirtschaftskammer Österreich, Europäische Wirtschaftskammer Ehrenpräsident und habe noch den Vorsitz in der globalen Wirtschaftskammer, Global Chamber Platform, und habe die Europäische Bewegung Österreichs als Präsident.
Also das heißt, ja, das ist Wahnsinn.
Das heißt, eine überparteiliche Plattform aller Zivilgesellschaft europäisch orientierten Organisationen und Institutionen.
Es wird Ihnen also nicht langweilig und gibt eine Menge zu erzählen in dieser Stunde. Sie wurden, bevor Sie Ihr Licht jetzt da völlig unter den Scheffel möglicherweise stellen, Sie wurden auch mal als potenzieller Bundespräsident Österreichs gehandelt. Der hat ja größere Befugnisse auch als der Deutsche. Jetzt haben Sie eben von Ihrer Tätigkeit in Wirtschaftskammern und Ähnlichem erzählt. Sehen Sie sich lieber als Repräsentant oder eher als Strippenzieher auch hinter den Kulissen?
Ich sehe mich vor allem als Gestalter. Und gehandelt bin ich worden für viele Positionen, mit Ausnahme der des Kardinals.
Den hätten Sie auch nicht genommen?
Das hat seinen Grund.
Okay.
Das hat seinen Grund. Aber ernst jetzt wieder, ja, ich war ein Gestalter, bin ein Gestalter und werde immer einer sein, der versucht mit Kreativität, auch eigenständigen Linien und eigenen Gedanken, die Dinge in die richtige Richtung zu bewegen, und zwar in eine positiv-konstruktive Richtung. Harte Analysen sind notwendig, aber wenn man in harten Analysen verweilt und nichts Positives sieht, dann kommt Frust und da müssen wir nur woanders schauen. Die Amerikaner sind optimistisch. Die Asiaten sind fleißig. Wir Europäer, wir lassen die Flügel hängen. Und das ist etwas, was mich ein bisschen dazu anstachelt, doch dagegen zu halten und sagen, Freunde, wir haben eine tolle Vergangenheit, wir könnten auch eine tolle Zukunft haben, aber wir müssen heute das Richtige dafür machen.
Also den Text könnten Sie aber als Kardinal auch sagen. Wir haben eine tolle Vergangenheit, wir haben eine tolle Zukunft, können wir haben, wir müssen jetzt das Richtige daraus machen.
Ja,
also
richtig.
Sie sollten das mit dem Kardinal vielleicht nochmal überlegen. Wer weiß, was da noch wird.
Ich glaube, mit der Message hätte ich das geringste Problem.
So, aber jetzt tatsächlich in erster Linie mehr Stammtisch statt Hofburg, also mit dem Bundespräsidenten, das war ja dann auch nichts.
Ja.
Sie pflegen tatsächlich Ihren Stammtisch im Mühlviertel schon sehr, sehr lange. Wie lange schon und wann haben Sie als letztes gefehlt?
Och, 4 Jahrzehnte und ich bemühe mich, jeden Sonntag dort zu sein. Dort bin ich geerdet. Ich bin da noch traditionell. Ich gehe am Sonntag in die Kirchen, in Neumarkt, nicht weil mich die Liturgie so anspricht, sondern weil ich da eine Stunde habe, wo ich mit meinen Gedanken des Woher und Wohin Orientierung finde, auch Kraft finde. Und nachher bin ich im Wirtshaus, weil dort höre ich sehr viel, dort diskutiere ich sehr viel, dort lernt man einfach zu argumentieren, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Und manchmal hat man auch eine Gaudi, es wird ja nicht nur gescheit geredet am Stammtisch. Aber blöd geredet ist oft gescheit geredet, ist unser Motto.
Und geht's da auch um Europa, manchmal um Ihr Thema?
Ja, oder obwohl wir jetzt nicht ein rein politischer Stammtisch sind, aber ist Fußball genauso ein Thema, wie die Jäger über die Jagd sprechen. Und also alle Themen, die am Stammtisch diskutabel sind, werden dort ausgetauscht.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Christoph Leitl. Europa wurde ihm in die Wiege gelegt.
Ganz buchstäblich, denn in Ihrem Geburtsjahr 1949, wurde der Europarat gegründet. Das hat Ihnen damals wahrscheinlich eher weniger gesagt oder wenig Sie interessiert. Wie viel haben Sie denn noch mitgekriegt von Weltkriegsfolgen und von Besatzung in Österreich damals?
Ah ja, doch sehr viel. Auch wenn ich im Sternzeichen des Witters geboren worden bin, aber rückblickend gesehen waren die Fundamente Europas, nach diesen fürchterlichen Kriegen, die wir hinter uns haben, nämlich Frieden, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, das war eine Sensation. Das ist etwas historisch Einmaliges, was damals gestartet worden ist. Ja, und die Kriegsfolgen habe ich noch unmittelbar miterlebt. Auch Österreich war ja in 4 Besatzungszonen eingeteilt. Die Donau war die Grenze, im Norden waren die Russen, im Süden die Amerikaner. Und wenn man über die Nibelungenbrücke in Linz drüber gefahren ist, hat man von einem Sektor in den anderen wechseln müssen. Und das war immer mit einer Spannung verbunden, die man als Kind mitbekommen hat. Wo ich meinen Vater gefragt habe, was ist da los, hat er gesagt, wir dürfen nie wieder in Europa Krieg führen. Wir müssen zusammenhalten, weil so viel Tod und Zerstörung über uns gekommen ist, das dürfen wir nie wieder machen. Und das war eigentlich meine Grundbotschaft, die ich von meinem Vater mitbekommen habe.
Und so haben Sie öfter zwischen dem sowjetischen, wie hieß es da bei Ihnen auch, Sektor oder Zone, wie hieß das?
Ja.
Sind Sie öfter vom sowjetischen in den amerikanischen auch gewechselt?
Deswegen, weil die Großeltern haben im sowjetischen Sektor gewohnt, im Müllviertel, und wir waren südlich der Donau im amerikanischen Sektor.
Mhm. 6 jüngere Geschwister, in der Zeit so in der Großfamilie aufwachsen, sicher auch eine besondere Herausforderung für den Ältesten. Zumal der Vater, denke ich mir, als Bauunternehmer in der Zeit auch eine Menge zu tun hatte.
Vater hat sehr viel zu tun gehabt. Das war ja nach dem Krieg der Wiederaufbau des Ziegelwerks gar nicht einfach. Aber er ist zurückgekommen auch aus dem Krieg. Er ist ja in Russland mit dem Panzer abgeschossen worden und hat als einziger schwerst verwundet überlebt, sonst wäre er ja nicht da.
Und es gibt auch noch familiäre Wurzeln und Verbindungen, generell auch nach Bayern, die also so ja, das Paneuropäische auch schon spürbar machen bei Ihnen?
Ach, das ist schon sehr, sehr lange aus, 300 Jahre aus.
Na bitte!
Aber immerhin, ich bin heute noch Straubing sehr verbunden und mein Weißwurst-Appetit ist vielleicht noch in den Gähnen aus der damaligen Zeit.
Als Wiedergeburt von vor 300 Jahren, genau. Bleiben wir ein bisschen näher vielleicht an der Gegenwart. So aus dieser Nachkriegsgeneration, da gibt es ja dann zwei mögliche Bewegungen. Die einen wenden sich völlig ab von der Politik und sagen, das wollen wir überhaupt nicht mehr, weil da ist so viel schiefgegangen, so viel kaputt gegangen, dass wir uns anderen Themen zuwenden. Die anderen im Gegenteil steigen gerade ein. Bei Ihnen war es das Gegenteil. Was hat Sie in den 60er Jahren zum politisch interessierten Jugendlichen gemacht?
Also ich muss sagen, ich habe miterlebt und ich habe mich ja immer interessiert für diese traumatisierte Generation. Und auch wenn in Familien gesagt worden ist, geh, Vater, jetzt red nicht schon wieder über den Krieg, das interessiert keinen mehr. Mich hat es interessiert. Ich habe gesagt, bitte, erzählen Sie weiter. Mhm. Mich interessiert das. Die traumatisierte Generation, entweder sie hat alles verdrängt, verschluckt, oder sie hat darüber gesprochen. Und das waren zwei Formen der Bewältigung, der Traumabewältigung. Mhm. Und ich habe miterlebt, dass viele in dieser Generation, auch in meiner Familie, dann gesagt haben, mit Politik wollen wir nichts zu tun haben. Unsere Ideale der Jugend sind missbraucht geworden und wir wollen uns da raushalten. Das gibt uns nichts mehr. Aber ich war davon unberührt. Mich hat die Idee Europa so fasziniert, dass ich sie als großartige Zukunftsidee gesehen habe und mein politisches Interesse daran orientiert
habe. Und als 14-Jähriger haben Sie schon einen Europa-Club gegründet?
Ja, das stimmt. Gemeinsam mit anderen Freunden. Und nachdem damals ja noch die Schulen streng nach Geschlechtern getrennt waren, haben wir als Bubenschule uns eine Mädchenschule gesucht.
Ach und, so, darum ging es.
Haben einen gemeinsamen Vorstand gebildet und haben dann breit über diese Schulen hinaus den größten überparteilichen Jugendverband in Oberösterreich zu dieser Zeit gegründet.
Ganz ehrlich, Herr Leitl, ging es eher um die Mädels oder eher um Europa?
Ich würde sagen, beides. Es muss es ernsthaft diskutiert, aber auch fröhlich gefeiert werden. Das ist auch das Motto meines Lebens.
Wegweisend war dann ein paar Jahre später, 1968, dass Christoph Leitl derjenige war, der die 1-Euro-Münze erfunden hat. 1968, Herr Leitl?
Ja, mit erfunden, aber nicht patentiert.
Wie
hätten wir es patentiert?
Das?
Wir haben damals ja Verschiedenes gesagt. Wir haben als junge Europäer gesagt, ein Europa ohne Grenzen, na bitte, Schengen haben wir. Ein Europa mit einem eigenen Parlament direkt gewählt, Schritt für Schritt, es ist gelungen. Und wir haben gesagt, eine Währung für Europa, weil dieses ständige Hin- und Herwechseln angesichts der gestiegenen Reisetätigkeit war schon sehr lästig. Also sehr pragmatisch und wir haben diese Münze einen Euro genannt. Der ist dann, wie die europäische Währung gekommen ist, hat es zuerst EQ geheißen und plötzlich war der Euro da. Also schaut, dass wir es nicht patentieren lassen.
Der Theo Weigel ist nie zu Ihnen gekommen und hat gesagt, du kriegst ein paar Apanagegebühren.
Ich brauche kein Apanage, aber wenn wir das trilaterale Jugendforums Neumarkt in der Steiermark, wo junge Menschen zusammen können, aus Bayern, aus Böhmen und aus Österreich, wenn wir da ein bisschen in die Zukunft denken, nicht nur in die Vergangenheit, in die Zukunft denken und Bayern dabei ist, ist Bayern herzlich willkommen.
Jetzt war die Begeisterung für Europa nicht alles. In der Zeit für Sie, wie viel Hippie waren Sie, als Sie 69 für 2 Monate nach Amerika gegangen sind?
Ich war schon vorher ein aufmüpfiger Student. Unabhängigkeit und eigene Meinung war für mich immer das Wichtigste. Darum bin ich oft angeeckt, auch in den eigenen Gesinnungsgemeinschaften. Ich habe aber oft recht behalten, nicht immer, viel habe ich auch gelernt, aber ich war immer ein diskussionsfreudiger, manchmal sogar streitfreudiger Student. Und ich bin mit langen Haaren, roten Pullover und Jeans da durch die Gegend marschiert. Mein Vater hat keine Freude gehabt, der war für einen ordentlichen Haarschnitt und hat gesagt, solange du in meinem Haus wohnst, hast du einen ordentlichen Haarschnitt zu haben.
Ja, okay, und dann ziehe ich halt aus.
Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, du, solange ich studiere, bist du verpflichtet, meinen Unterhalt zu leisten und mehr als Wohnung und Kost brauche ich eh nicht, weil alles andere finanzieren wir selber.
Bayern 2, 1:1 der Talk heute mit Christoph Leitl, mit dem ich verbunden bin, per Leitung, der schon sehr früh, Ende der 60er, das Angebot bekam, direkt vom Bundeskanzler, weil drunter machen sie es offenbar nicht, in die Politik zu gehen, ins Außenministerium. Warum haben Sie das nicht gemacht damals?
Erstens war ich noch Student. Zweitens hat mich Politik zwar interessiert, ich wollte aber zuerst in der Wirtschaft etwas leisten. Und nachdem ich damals in der vierten Generation gewesen bin des elterlichen Unternehmens, ist das eigentlich meine primäre Perspektive gewesen.
Und was wollte der Kreisky da von Ihnen oder wie haben Sie den überhaupt kennengelernt?
Dadurch, dass ich, wir haben ja große Europa-Veranstaltungen gemacht und da ist auch der Bundeskanzler Kreis gekommen, so wie der Außenminister Kirchschläger oder später andere. Also wir sind ernst genommen worden, wir jungen Europäer, weil wir eine große Organisation waren und weil wir ein spannendes Thema auf der Agenda hatten. Und Kreisky wollte mich einladen, sein Mitarbeiter im Außenministerium zu werden. Und das war eine ungeheure Ehre und ein großartiges Angebot. Und er hat mir auch damals eines mitgegeben. Er hat gesagt, ihr jungen Leute, ihr wollt zur Europäischen Union beitreten. Das war ja für Österreich ausgeschlossen durch den Staatsvertrag und das russische Net. Sagt er, damals war ja gerade die Entspannungspolitik in Europa Thema. Je mehr Entspannungspolitik, hat der Kreisky gesagt, desto eher habt ihr eine Chance, eure Wünsche zu erfüllen. Und genauso ist es gekommen. Es war eine Entspannungspolitik. Es ist der Gorbatschow in Moskau gekommen, den wir dann schmählich haben fallen lassen. Und Gorbatschow hat dann gesagt, ihr Österreicher entscheidet, was ihr wollt.
Sie springen, weil jetzt sind wir ja schon 95, weil es war ja erst 95, viele haben das schon, glaube ich, also in Deutschland speziell schon vergessen, dass erst 95 war, dass Österreich in die EU überhaupt gekommen ist. Richtig. Lassen Sie uns mal noch ein bisschen in den 70er Jahren bleiben. Ja. Auch da wieder Nachhilfe bitte für die Bayern. Also da sind Sie dann in die Firma Ihres Vaters gegangen. 73 wurden Sie Stellvertreter, 77 verantwortlicher Geschäftsführer. Was ist das für eine Firma? Die Firma Ziegelei Leitl, das klingt jetzt wieder so, als wäre es die Ziegelei bei mir um die Ecke. Ganz so ist es ja nicht, Herr Leitl. Weltunternehmen, oder?
Nein, um Gottes Willen. Wir sind ein kleiner Mittelständler, aber wir haben eine eigene Philosophie. Wir wollen die besten Ziegel der Welt machen. Das ist unser Anspruch. Das klingt überheblich, aber ein Unternehmer, der nicht selbst die beste Leistung bringen will, der hat eh schon seinen Job nicht richtig wahrgenommen.
So, nur einmal kurz zur Größeneinordnung. Wie viele Mitarbeiter?
Jetzt Österreich oder international?
Also in
Österreich haben wir 150 und international inklusive meiner Beteiligungen, da werden wir schon in den vierstelligen Bereich hineinkommen.
Also nicht ganz klein. So. Der Vater hat dann noch bis 82 gelebt, also noch 5 Jahre, während Sie dann schon vorne dran standen. Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, da gab es ja schon auch mal Auflehnung und Reibung mit dem Vater. Hat er Sie dann gelassen? Weil dieses Problem der Übergabe ist ja was, das in ganz vielen Firmen für Unruhe dann auch sorgt in den Familien.
Ja, er hat mich vollgelassen. Es war damals die ganz kritische Zeit, 1975, die erste Energiekrise, der Ölpreisschock, der Einbruch der Bautätigkeit. Es hat die Branche ordentlich durcheinander gewirbelt. Und damals hat der Vater gesagt, in guten Zeiten kann es jeder, in schlechten Zeiten muss man sich bewähren, also geh du ran. Und er hat mich voll und ganz unterstützt. Er war für mich ein wunderbarer Gesprächspartner. Das habe ich dann sehr vermisst, wie er dann nicht mehr an meiner Seite war.
Also haben Sie es geschafft mit den besten Ziegeln der Welt?
Ich bin überzeugt, dass wir die haben.
Ja. Es hat Ihnen jedenfalls insofern nicht geschadet, dass Sie offenbar dadurch immerhin so reich geworden sind, dass Sie ein lohnendes Entführungsopfer wurden, weil Sie auf der Liste der reichsten Österreicher gestanden sind. Wie erinnern Sie sich an diesen Tag der geplanten Entführung 1979?
Oh, sehr zwiespältig. Auf der einen Seite war das brandgefährlich damals. Ich sage nur, das war in der Zeit, wo Hans-Martin Schleyer in Deutschland, wo Aldo Moro in Italien ein bekanntes Schicksal erlitten haben. Mhm. Wo Jürgen Ponto erschossen worden ist und so weiter. Mhm. Also eine fürchterliche Zeit. Und das wäre in Österreich, hätte sich in einer anderen Form, aber ähnlich abgespielt. Rückblickend gesehen bin ich dankbar, dass das passiert ist.
Erzählen Sie es nochmal bitte, weil auch das haben die Bayern nicht so auf der Rechnung, wie Sie das in Ihrem Buch ja auch erzählen, in Europa und ich. Was ist da passiert?
Ja, die haben mir aufgelauert, haben mich ein halbes Jahr vorher genau ausspioniert.
Waren Chilenen?
Ein Exil-Chilene, der nach Europa gekommen ist, nach dem Allende-Putsch, und sich in Europa 2, 3 Leute gesucht hat, und die wollten miteinander ein Ding drehen. Und das wäre dieses Ding gewesen.
Und da standen Sie plötzlich dann vor Ihnen? Sie waren auf dem Weg zum Auto oder wohin?
Ich bin heimgekommen, habe meinen Vater bei seinem Haus aussteigen lassen, bin dann zu meiner Wohnung weitergefahren. Und die sind dann plötzlich vor mir gestanden mit einem 9 mm. Ich habe ja das damals gar nicht gewusst. Ich habe mir gedacht, mal so groß, vielleicht ist das nur eine Spielzeugpistole, vielleicht wollen die mich nur schrecken. Und ich habe gefragt, was wollt's? Wenn die gesagt haben, gib's Geld her oder die Autoschlüssel, was immer, hätte ich alles hergeben, keine Frage. Aber dann hat einer gesagt, du kommst mit, und ich habe Äther gerochen und eine Handschelle an meiner Hand schon gespürt. Und da bin ich zurückgewichen, und wie die gesehen haben, dass ich zurückweiche, haben sie mir mit der Pistole einen Schlag auf den Kopf gegeben, einen ordentlichen. Mhm. Ich habe so dann, als ob ich in die Knie gehe, und habe mich dann mit einem Flop sozusagen über den dahinterliegenden Zaun und die Hecke einen 6 Meter Abhang runterfallen lassen, mir dabei den Ellbogen gebrochen und ordentliche Cuts zugezogen. Egal, ich habe überlebt.
Und die sind dann abgehauen?
Die sind abgehauen, ja. Ich habe laut um Hilfe gerufen, und es war ja stockfinster. Das Ganze war Mitternacht. Mhm. Die war dann nicht mehr zu sehen.
Hat dann auch 2 Jahre gedauert, bis die tatsächlich gefunden worden sind, die sie eben wirklich dann aus so einer Liste der Reichsten einfach rausgeschrieben hatten und es so aufgebaut haben. Ja?
Es hat 2 Jahre gedauert, und die Kriminalpolizei ist nie von der Entführung ausgegangen, sondern hat mich gefragt, können wir Raubüberfall hineinschreiben? Sage ich, schreibt es eine, was wollt, aber mir ist alles gleich.
Sie haben sich dann später ja sogar für einen der potenziellen Entführer eingesetzt. Wie kam das?
Ja, natürlich, weil die wollten dann, wie es bei mir schiefgegangen ist, wollten sie meine damals 5-jährige Tochter Barbara vom Kindergarten aus abholen, entführen. Und da hat dann einer, der mich umbringen sollte, hat dann gesagt, na, bei einem Kind tut er nicht mit. Und dann habe ich ihn zu Weihnachten im Gefängnis besucht. Er war mürrisch, hat gefragt, was ich will. Sag ich, ich danke dem Herrgott, dass ich Ihnen ausgekommen bin, aber ich danke Ihnen, dass mit dem Kind nichts geworden ist. Denn was mit mir ist, das war wurscht gewesen, aber das mit dem Kind wäre für mich unerträglich gewesen. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie her, Sie haben jetzt 10 Jahre gekriegt für den Versuch, und wenn Sie sie ordentlich führen, sind das 6 oder 7 Jahre. Das ist das, was viele meiner Vätergeneration im Krieg oder in Gefangenschaft verbracht haben. Aus denen sind anständige Menschen geworden. Sie haben auch die Chance, ein anständiger Mensch zu werden. Bitte führen Sie ihn ordentlich auf im Gefängnis, lernen Sie was, und wenn Sie das tun und Ihre Familie auch zu Ihnen hält, dann helfe ich Ihnen nachher bei einem Job. Und so ist es gekommen. Und so nehme ich als 2. große Lehre mit, neben der Dankbarkeit, das überlebt zu haben, einem jungen Menschen, der gefallen ist, sollte man eigentlich eine 2. Chance geben. Denn wenn man ihm diese Chance nicht gibt, dann bleibt er in diesem Milieu. Denn wenn einer keinen Job hat, na, was macht er denn dann nach einer langjährigen Haftstrafe? Der hat ja keine Chance mehr.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Christoph Leitl, Ex-Präsident der Europäischen Wirtschaftskammer.
Sehen Sie irgendeine Verbindung zwischen dieser versuchten Entführung, über die wir gerade geredet haben, und Ihrem Wechsel aus der Wirtschaft in die Politik?
Nein, kein Zusammenhang. Das war völlig unabhängig. Ich war in der Wirtschaft. Ich habe nach dem frühen Tod meines Vaters die Führung übernommen in der schwierigen Zeit und habe damals eine Einladung in die österreichische Bundesregierung abgelehnt, weil ich gesagt habe, ich muss diese Verantwortung tragen. Alle meine Geschwister sind deutlich jünger wie ich, zum Teil noch minderjährig. Da kann ich nicht aus, nur weil mich das vielleicht reizen würde. Mhm. Und wie dann diese Konsolidierungsphase soweit war und ich dann in den Oberösterreichischen Landtag berufen worden bin, dann habe ich Ja gesagt.
Und dann hat der Bruder sozusagen abgeklatscht mit Ihnen in der Firma, der
und
dann auch
dann, wie ich in die Landesregierung gekommen bin, das war 1990, dann ist der Bruder dran gekommen und hat dann das weitergeführt in unserer Generation.
Und hatten eben verschiedene Posten die nächsten Jahre dann als Abgeordneter, Landesminister. Sie haben vorhin gesagt, Ihnen geht es in erster Linie immer ums Gestalten. War Ihre Wahrnehmung als Politiker in den Ämtern mehr oder weniger Gestaltungsspielraum zu haben als Unternehmer, wo Sie ja doch wesentlich mehr noch der eigene Herr sind und nicht auf Wiederwahl angewiesen?
Da haben Sie sicherlich recht, aber das ist nur eine Seite der Medaille. Die zweite Seite, in beiden Fällen musst du dir Dinge überlegen, musst sie mit deinen Partnern austauschen, diskutieren, musst sie begeistern für eine Idee und motivieren und dann kommst du zum Ziel. Und das ist in der Politik und in der Wirtschaft gleich. Ich habe einfach das, was ich im Betrieb, was für mich selbstverständlich war, mit den Leuten zu reden und dann gemeinsam das Besprochene umzusetzen, auch in der Politik macht, mit mehr Konsequenz, als das vielleicht in der Politik der Fall war. Üblicherweise, da war das unternehmerische Gen, dass man gesagt hat, was man sich vornimmt, muss man auch konsequent anstreben und umsetzen und eine Erfolgskontrolle machen.
Ja, und es ist eine Frage ja der Perspektive auch. Sie haben ja vorhin von der Kurzfristigkeit schon gesprochen, die in der Politik manchmal herrscht. Da haben Sie jetzt noch gar nicht abgehoben auf die nächste Wahl, die ja dann im Zweifel alle 4 Jahre oder so ist, sondern auf noch kürzere Zeiträume, auf die dann da geschaut wird, wo Sie ja umgekehrt als Unternehmer, wenn Sie jetzt gerade sagen, Ihr Familienunternehmen 4. Generation, inzwischen 5. im Zweifel, da können Sie ja in ganz anderen Zügen denken und handeln.
Natürlich. Ich habe damals gesagt, ich möchte innerhalb eines Jahrzehnts gemeinsam mit meinen Freunden in der Politik und Partnern in allen Bereichen, nicht nur politisch, wirtschaftlich, Wissenschaft, Arbeitsmarkt, in der Verwaltung, Administration und so weiter, die besten Köpfe zusammenholen, damit wir gemeinsam so eine Art Roadmap machen für die Zukunft. Das ist gelungen und innerhalb von 10 Jahren war unser Ziel, aus der Krisenregion eine Spitzenregion zu machen. Und das ist auch gelungen. Und dann habe ich gesagt, so jetzt Erntedankfest überlasse ich anderen, ich gehe jetzt nach Wien.
Und 95 kam dann Österreich eben endlich in die Europäische Union, weil das lange blockiert war durch einen neutralen Status, den Österreich verordnet bekommen hat. Nach dem Krieg und zur Aufhebung der Besatzung aus den Siegermächten. Wie haben Sie diesen Beitritt erlebt oder gefeiert?
Schon in den 80er Jahren habe ich gesagt, bitte nützen wir die Chance, die Michail Gorbatschow bietet, ähnlich wie das unsere deutschen Freunde gemacht haben, die ja auch die Chance genützt haben. Nützen wir die Chance, dass Österreich sozusagen keine Blockade, kein Veto mehr von Seiten der Sowjetunion erhält. Und daher bitte Gas geben. Da hat es Zögerliche gegeben. Die haben gesagt, nicht so schnell, das muss reifen und so weiter. Ja, nix, handeln. Insofern war ja Helmut Kohl wirklich eine außerordentliche Erscheinung. Er hat das Gesetz des Handelns in die Hand genommen. Und wir haben das auch gemacht, wir Europäer mit meiner europäischen Erfahrung, mit meinen europäischen Netzwerken, haben wir und mit Unterstützung wichtiger Persönlichkeiten den Beitrittsprozess so in Gang gesetzt, dass 1989 unser Außenminister Alois Mock das Beitrittsansuchen in Brüssel übergeben hat und dann sind die Verhandlungen erfolgt und genau jetzt vor 30 Jahren haben wir die Volksabstimmung in Österreich gehabt. Ich bin stolz drauf, wir haben eine Zweidrittelmehrheit für den Beitritt zur Europäischen Union erhalten und sind dann ab 1. Jänner 1995 Mitglied geworden und haben das bis heute, wenn man die Zahlen und Fakten anschaut, wirklich nicht bereut.
Und haben das sicher auch entsprechend gefeiert, eben dann Europa. Und ich heißt Ihr Buch, in dem das nachzulesen ist. Und weil Sie Gorbatschow gerade schon ein paar Mal erwähnt haben, an dem machen Sie ja noch viel mehr fest. Sie schreiben ja auch und meinen, dass es Fehler zu Gorbatschows Zeiten waren, die der Westen gemacht hat, die letztlich jetzt in diesen Krieg in der Ukraine geführt haben. Welche Fehler?
Ich bin einer, der einen starken Bezug zur Geschichte hat. Und ich versuche immer, etwas festzumachen, Entwicklungen zu sehen. Der unselige Ukraine-Krieg, den wir heute haben, der durch nichts zu rechtfertigen ist. dieser Krieg wird immer dann, ja, das hätte man doch schon 2014 wissen müssen, wie die Krim-Besetzung war. Nein, ich sage, die Geschichte für mich hat begonnen, wie Gorbatschow versucht hat, Russland nach Europa zu führen. Wie Gorbatschow vorgeschlagen hat, wir treten der NATO bei, machen wir doch ein weltumspannendes gemeinsames Sicherheitsnetz gegen Terrorismus, gegen Weitergabe von Atomwaffen, das was ja immer noch im Raum steht. Und damals hat man den Gorbatschow, der vielleicht zu viel auf einmal und zu schnell wollte, hat man im Regen stehen lassen. Hätten wir ihn damals nur mit einem Bruchteil dessen unterstützt, was uns heute der Krieg in der Ukraine kostet, dann hätte der Gorbatschow nicht nur überlebt, sondern da wäre die Geschichte Europas und Russlands in einer anderen Form verlaufen. Davon bin ich überzeugt.
Natürlich jetzt viel Konjunktiv dabei aber viel Hoffnung letztlich. Nur man kann es ja nicht wissen. So war es anders. So haben Sie dann auch viel mit Putin zu tun gehabt, eben gerade auf Wirtschaftsebene. Und lange auf Kooperation gesetzt mit diesem, Zitat, genialen politischen Schachspieler. Das ist Schuppig, das haben Sie am Tag vor der Invasion oder vor dem Angriff gesagt? Ist das richtig?
Ich weiß nicht mehr, zu wann ich es gesagt habe, aber ich weiß, dass ich es gesagt habe. Ja. Weil ich geglaubt habe, dass eine friedliche Lösung möglich ist. Und ich habe mich bemüht über die Schienen Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Mit so vielen großartigen Menschen Verbindungen zu knüpfen und habe gehofft, dass diese die politischen Auseinandersetzungen überlagern und letzten Endes dazu führen, dass man friedliche Regelungen findet. Das ist nicht gelungen. Es ist zum Krieg gekommen und seit dem 24. Februar 2022 schaut die Welt anders aus. Sie steht jetzt im Krieg und ich hoffe, dass es irgendwann doch jetzt wieder zu Lösungen kommt, zu dauerhaften Friedenslösungen, nicht zu irgendeiner Form des Waffenstillstands, der für Nachrüstungen gemacht wird, genützt wird, sondern dass man wirklich eine umfassende Friedenslösung findet. Da gehört viel Kreativität dazu. Das muss mehr sein, als welches Gebiet verliert man oder gewinnt man. Das muss sein, wie können wir uns in diesem europäischen Raum, das unser gemeinsamer Raum ist, wie können wir hier langfristig gut und vertrauensvoll wieder zusammenarbeiten?
Christoph Leitl ist unser Gast heute in 1:1 der Talk auf Bayern 2. Bekennender Europäer. Wenn man sich da im Augenblick so durchliest und durchhört, dann merkt man, dass manche fürchten, dass Pandemie und die Kriege in der Nachbarschaft immer mehr zu einem Ende der Globalisierung führen und zum Ende oder zur Einschränkung von internationaler Zusammenarbeit, zu stärkerem Isolationismus. Man könnte meinen, Europa hat seine besten Zeiten schon hinter sich. Sehen Sie es auch so?
Die Tendenz, die Sie aufgezeigt haben, stimmt. America first, China strong. Wechselseitige Blockaden in der Technologie, verringerte Kooperationen in der Wissenschaft. All das macht mir Sorgen. Die sogenannte und viel gescholtene Globalisierung hat dazu geführt, dass wir die weltweite extreme Armut um 2/3 gesenkt haben, von 2 Milliarden auf 700 Millionen, die im Wesentlichen in Afrika beheimatet sind. Also, das ist eine Riesenchance. Nicht eine Entwicklungshilfe, indem man Investitionen irgendwo macht, sondern indem man sie einbezieht. Das sind ja talentierte Menschen und wenn sie einbezogen werden und selbst ihr Leben gestalten können, dann haben sie eine Chance. Also insofern bin ich nach wie vor ein überzeugter Anhänger einer internationalen Kooperation, verstehe überhaupt nicht, dass wir als Europäer bei internationalen Abkommen, und da muss man auch auf die österreichische Brust klopfen, ja, bei Mercosur so ein Theater machen. Die Lateinamerikaner sind uns aufgeschlossen und viele, viele andere Bereiche der Welt auch. Aber wenn wir Europa die Türen zumachen, dann machen wir es für andere
Halbsatz
auf.
Halbsatz nur zur Erklärung von Mercosur, das ist ein Freihandelsabkommen, eben speziell mit dem südlichen Amerika, das erst lange verfolgt und dann mehr oder weniger ja, abgeschrieben wurde von Europa.
Abgeschrieben hoffentlich noch nicht, aber das sind nationalistische Strömungen und es ist immer gefährlich, wenn man sich versucht, nationalistische Strömungen nachzuahmen oder ihnen das Wort zu reden. Damit gräbt man ihnen nicht das Wasser ab, sondern man macht sie stärker.
Sie sehen insgesamt aber auch die Rolle Österreichs als Nation und als Mitglied der, klar, der Europäischen Union, aber eben auch speziell als neutrale Nation durch die Vorgeschichte ganz besonders gefordert, wenn es zum Beispiel um die Zukunft der Ukraine geht. Wie stellen Sie sich das vor?
Wir sind ein neutrales Land, rein rechtlich militärisch neutral. Das heißt, wir dürfen keine fremden Stützpunkte auf unserem Gebiet zulassen und keinen militärischen Organisationen beitreten. Das ist in Ordnung, aber dann gibt es eine andere Dimension, eine politische Dimension. Eine aktive Neutralitätspolitik heißt, dass man Dialoge fördert, dass man Menschen zusammenbringt, die vielleicht einander feindlich gegenüberstehen und sagen, so setzt euch her, österreichische Gemütlichkeit, Flascherl Wein, Krügerl Bier würde man dazu sagen auch noch, und Jausen. Und jetzt bitte, jetzt redet's miteinander.
Sie sehen ernsthaft Herrn Putin und Herrn Zelensky bei der Jause mit einem Flascherl Wein irgendwo am österreichischen See?
Das sehe ich derzeit natürlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, so wie Amerika einen Henry Kissinger gehabt hat, der in einer Pendelmission ausgelotet hat, was ist möglich, welche Ideen gibt's, welche kreativen Lösungen sind andenkbar. Ja, warum tut man nicht einen Jean-Claude Juncker beispielsweise?
Oder einen Christoph Leitl. Oder einen Christoph Leitl.
Nein, da bin ich zu klein. Ein Jean-Claude Juncker beispielsweise könnte sehr wohl mit seiner Erfahrung, mit seinem Geschick, er hat ja bewiesen, dass er mit dem Trump einen Deal machen kann, der vorteilhaft war für Europa. Warum soll er nicht innerhalb Europas auch einen Deal zusammenbringen, der vorteilhaft ist,
Sie
auch
haben,
für Europa?
Sie haben ihn doch auch schon gefragt, Herr Leitl. Sie kennen ihn doch aus Ihrer Zeit als Präsident der Wirtschaft. Und was hat er gesagt, der Jean-Claude Juncker?
Er hat gesagt, ja, mache ich, wenn ich dazu aufgefordert werde. Das ist bis jetzt nicht erfolgt.
Wer weiß, was alles passiert vor oder nach der, vorher wahrscheinlich nicht mehr, dann nach der Europawahl. Sie sind gerade 75 geworden, wie war's?
Ach ja, ich habe mit Familie und Freunden gefeiert und bin dankbar eigentlich für das Leben, was mir geschenkt worden ist. Und es war insgesamt ein spannendes, ein schönes Leben, aber vor allem ein Leben in einem Zeitraum des Friedens, der uns durch die europäische Einigung vermittelt worden ist. Und dafür muss man dankbar sein. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dieses europäische Projekt erhalten und positiv weiterentwickeln möchte.
Und auch ein Leben in einem Zeitraum, wo die allermeiste Zeit über jedenfalls so diese Idee mit, wir haben es jetzt besser und die nächste Generation wird es besser haben und es immer um besser haben ging, wo das in den allermeisten Fällen noch eingelöst werden konnte, was inzwischen ja auch viele anders sehen, ne? Für die Zukunft.
Das sehen tatsächlich viele anders. Ich schließe mich aber diesen pessimistischen Vorhersagen nicht ab. Ich kenne die Umfragen. Die Hälfte der Erwerbsgeneration glaubt, dass es der nächsten Generation schlechter gehen wird. Nein, es wird ja anders gehen. Ich habe ja viel mit jungen Menschen zu tun. Die sehen das sehr optimistisch. Die fühlen sich wohl in ihrer Welt. Und wenn sie es richtig machen und wenn wir ihnen dabei helfen und richtige Weichen stellen, dass wir uns nicht in alten Nationalismus zurückflüchten, sondern in europäische Gemeinsamkeit vorangehen wieder, das Gemeinsame im Vordergrund sehen und nicht das Partikulare. Wenn das gelingt, dann hat auch die nächste Generation wieder tolle Möglichkeiten.
Jetzt ist der 75. vorbei. Trotzdem, welches Geburtstagsgeschenk hätten Sie sich denn von der EU mehr gewünscht, wenn es das gegeben hätte? Ein Ende der Einstimmigkeitsverpflichtung oder die Einführung weiterer Freihandelszonen?
Beides ist wichtig. Sie haben einen Punkt noch übersehen, den ich ganz massiv auch einfordere. Stop Bureaucracy. Stoppt die Bürokratie, diesen Bürokratie-Wahnsinn, der da auf uns zukommt, der die Betriebe lähmt, der aber auch, schauen Sie, wenn Ärzte, tolle Ärzte, 40% ihrer Zeit nicht für die Patienten und für die Heilung aufwenden müssen, sondern für die Dokumentation. Wir ersticken in Bürokratie und daher Stopp Bürokratie ist für mich wichtig. Daneben natürlich die Stärkung des Binnenmarkts, die Partnerschaften mit anderen Kontinenten in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Das gehört alles zusammen.
Und so kommt es eben auch durch diese Bürokratie, dass vielen zu Europa im Augenblick, jetzt verglichen mit den Begriffen, die Sie vorhin genannt haben am Anfang der Stunde, vielen fällt zu Europa im Augenblick vor allem ein, dass jetzt die Deckel von den Plastikflaschen immer abgehen. Ne? Und frühere Vorschriften zur Gurkenkrümmung.
Und die Gurkenkrümmungen und ich kenne das, die Traktorsitze, all das. Ich habe manchmal den Eindruck, Europa ist im Großen gelähmt durch die Einstimmigkeit. Die gehört ja längst weg.
Also, daran schrauben Sie sicher auch weiter. Auch jetzt, wo der 75. schon durch ist. Und wer mehr dazu nachlesen möchte, kann das gerne tun. In Ihrem Buch Europa und ich, eine politische und persönliche Zeitreise. Ganz herzlichen Dank für diese Stunde. Vielen Dank für die Zeit, Christoph Leitl nach Wien.
Dankeschön. Und liebe Grüße nach München. Liebe Grüße zu allen bayerischen Freunden und Partnern.
Und ein Podcast-Hinweis noch, der auch hinter die Nachrichten ein bisschen führt. Dreimal besser heißt der von unseren Kolleginnen und Kollegen von BR24, wo es nicht darum geht, die Welt schön zu reden, aber darum, wie es in Zukunft besser laufen könnte im Kleinen und im Großen. Dreimal besser zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.